NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. September 590. Gregor der Große wird zum Papst gewählt.
Es war nicht etwa nur so ein Coronavirus. Es war die Pest, die große justinianische Pest. Schon hatte sie ein Drittel der Einwohner Italiens dahingerafft. Jetzt im Jahr 590 brach sie in Rom erneut aus. Als genüge nicht die Hungersnot, als genügten nicht die zahllosen Flüchtlinge, die vor den Langobarden aus Norditalien nach Rom geflohen waren. Und dann die Hiobsbotschaft. Den Papst selbst hat Gott nicht beschützt. Pelagius II. Starb an der Pest. Nicht in einem streng geheimen Konklave, nein, per Acclamationem Populi, durch einhelligen Zuruf des Volkes, haben die Römer seinen Nachfolger gewählt, den Mönch Gregor. In Calvins Lehrbuch des protestantischen Glaubens, in der Institutio Religionis Christiane, rühmt der Reformator ein Jahrtausend danach den Gewählten und nennt ihn den letzten guten Papst. Dabei hat doch keiner sonst das Papsttum so gehasst wie Calvin. Vielleicht hat er in Gregor den Schicksalsverwandten erkannt. Beide, Calvin in Genf, Gregor in Rom, haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, das angetragene Amt anzutreten. Nichts sei er als wörtlich. Ein armer, ängstlicher Wissenschaftler, hielt Calvin den Genfern entgegen, als Reformator völlig ungeeignet. Ein Mönch als Papst, wie das gut gehen könne, hielt Gregor den Römern entgegen. Für jene Zeit nämlich waren Mönch und Papst Gegensätze wie etwa für uns Künstler und Manager. Die Römer hatten ihn wohl gewählt, weil er der Letzte war, der noch Roms untergegangene Größe zu verkörpern schien. Denn er stammte aus dem Geschlecht der Anicier, das zwei Kaiser und einen Papst hervorgebracht hatte. Doch er selber hielt sich für ungeeignet. Und er war es. In seiner Jugend hatte er kaum anderes erlebt als die Pest und die Verwüstung Roms durch Goten und Vandalen. Deshalb war er Mönch geworden, um sich abseits einer kaputten Welt der Schau der göttlichen Dinge zu widmen. Wohl hatte ihn Papst Pelagius aus dem Kloster geholt und als seinen Nuntius zum Kaiser nach Konstantinopel entsandt. Mit Ruhm bedeckt hat er sich dort nicht. Mit seiner mönchischen Lebenseinstellung passte Gregor nicht in die Pracht des byzantinischen Hofs. Die Lage der katholischen Kirche schätzte er selber so ein. Ein alter, zertrümmerter Kahn ist das, in den von allen Seiten die Wellen hereinschlagen und dessen morsche Planken, gepeitscht von einem wütenden Orkan, den baldigen Untergang ankündigen. Das Steuer dieses untergehenden Schiffes herumzureißen, traute er sich nicht. Doch als die Römer ihn einfach nicht losließen, ging es ihm so, wie es Calvin ging, als ihn die Genfer einfach nicht losließen. Im Amt wächst der Ungeeignete zum Geeigneten. Aus der kleinen, eingekesselten Stadt Genf heraus wird Calvin zum Reformator der weiten, englisch sprechenden Welt. Ganz ähnlich, ein Jahrtausend zuvor, der schicksalhafte Weg des einzigen Papstes, den Calvin gemocht hat. Gregor, der erste Mönch auf dem Stuhl Petri, wächst an der Aufgabe heran zu Gregor dem Großen. Nach dem erneuten Ausbruch der Pest glaubten die meisten in Rom, das Ende der Welt stehe unmittelbar bevor. Gregor selber hielt, anders als wir heute, die Pest für eine göttliche Strafe. Die ganze Stadt rief er zum Bußgang vor Santa Maria Maggiore zusammen. Als dort der neue Papst die Arme zum Himmel hob, sahen sie es alle, die Römerinnen und die Römer. Über dem Mausoleum Kaiser Hadrians erschien der Erzengel Michael. Das hoch erhobene Schwert des göttlichen Zorns steckte er in die Scheide zurück. Die verzweifelte Stadt schöpfte neuen Mut. Dem Grabmal Hadrians aber gaben die Römer den Namen, den es heute noch trägt, die Engelsburg. Die Hungersnot dagegen hielt Gregor nicht für ein göttliches, sondern für ein kriminelles Verhängnis. Aus besseren Zeiten besaß Rom noch weite Latifundien in Sizilien. Doch das Getreide, das früher nach Rom geschifft wurde, diente inzwischen der Bereicherung örtlicher Beamter. Gregor setzte sie ab. Als neuer Aufseher schickte er seine Mönche aus. Die setzten der Korruption in Sizilien ein Ende. Und so nahmen auch in Rom die Hungersnöte ein Ende. Das Schlimmste waren die Langobarden. Von all den barbarischen Völkern, die Westeuropa verheerten, waren sie die brutalsten. Bedrohlich näherten sie sich Rom. Eine Weile behalf sich Gregor mit Schutzgeldzahlungen, welche die Langobarden umso lieber annahmen, als sie wussten, dass Rom schon von den Goten und den Vandalen verwüstet worden war und also nicht mehr viel zu plündern übrig blieb. Doch dann kam dem Papst ein epochaler Gedanke. Die beiden Könige der Langobarden, Autari und Agilulf, waren brutale Machtmenschen, auf die zuzugehen keinen Sinn hatte. Aber war da nicht noch jemand anders? Theodolinde hieß die Königin der Langobarden und war sehr schön. Vor allem war Theodolinde intelligent, unvergleichlich intelligenter als die beiden Brutalixe, mit denen sie nacheinander verheiratet war. Ihr war klar, dass ihr Volk keine Zukunft hatte, wenn es weiter mordend und plündernd durch Europa zog. Sie wollte, dass die Langobarden dort, wo sie jetzt waren, im Norden Italiens, heimisch würden. Anders als ihr Volk war sie bereits katholisch getauft. Sie suchte das Gespräch mit dem Papst. Der Papst seinerseits suchte das Gespräch mit ihr. In Konstantinopel hatte er die bittere Erfahrung gemacht, dass man sich am byzantinischen Hof für das Schicksal Roms nicht mehr besonders interessierte und militärischer Schutz durch den Kaiser nicht zu erwarten war. Der Briefwechsel zwischen Gregor und Theodolinde ist erhalten. Er bleibt ein zeitloses Monument dafür, dass ein Mann und eine Frau zusammen die schlimmsten Probleme lösen können, vorausgesetzt beide lassen ihre Intelligenz sprechen. So gelingt Gregor ein Friedensvertrag mit den Langobarden, bei dem beide Seiten gewinnen. Die Lombardei wird, nach ihnen benannt, zur Heimat der Langobarden. Papst Gregors kirchenpolitischer Horizont aber weitet sich zum Grand Design. Ins gotische Spanien streckt er seine diplomatischen Fühler aus. Vor allem gehen seine Briefe nach Gallien, zu den Franken. In seinem römischen Hauskloster wählt er 40 Mönche aus und gibt ihnen den Auftrag, England zu bekehren. Ausdrücklich verlangt er, dass sie zuerst die Sprache der Engländer lernen. Wo die Bekehrung gelingt, sollen sie heidnische Tempel nicht zerstören, sondern im Innern umgestalten zu christlichen Kirchen. Gregors England-Mission verläuft so verheißungsvoll, dass danach von England aus auch die Bekehrung der Deutschen beginnen kann. Der protestantische Papsthistoriker Erich Kaspar hat Gregor als die Grenzgestalt zwischen Antike und Mittelalter bezeichnet. Mit ihm endet die Antike, weil er sich notgedrungen abwendet vom alten römischen, byzantinisch verfremdeten Reich. Das Mittelalter beginnt, weil sich der Papst den eingewanderten germanischen Völkern zuwendet. Rom, eben noch abgesunken zu einem provinziellen Wurmfortsatz von Konstantinopel, wird aufsteigen zur Mater et Magistra, zur geistlichen Ordnungsmacht über den neuen westeuropäischen Staaten. 14 Jahre ist Gregor Papst gewesen. Unvergleichlich, was er in dieser kurzen Zeit seinem schwächlichen, schon bald auf den Tod kranken Körper abgerungen hat. Verändert hat sich dabei auch seine Lebenseinstellung. In seiner Jugend war er Mönch geworden, um sich von aller weltlichen Aktivität abzuwenden. Jetzt finden sich in seinen Schriften ganz andere Sätze, etwa dies. Zu den Höhen der Kontemplation geht der Aufstieg über die Stufen der Aktivität. In einem freilich ist Gregor dem Mönchtum treu geblieben. Vorrang vor jedem anderen Tun des Menschen hat für ihn, im Sinne des heiligen Benedikt, der Gottesdienst. Den alten römischen Ritus hat Gregor restauriert als religiösen Staatsakt des Papsttums, römisch nüchtern und feierlich zugleich. Der Messe hat er jene klassische Struktur gegeben, die sich bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil erhalten wird. Ein rechter Christ, meinen manche, sei nur, wer genauso bete wie der Papst. Dieser Irrglaube stammt nicht von Gregor. Erst Karl der Große hat ihn ein Jahrhundert später in die Welt gesetzt. Der Franke wollte, dass in seinem Reich alle einheitlich beten. Das Messbuch Gregors des Großen hielt er für das ideale Instrument politischer Uniformierung. Gregor selber hat anders gedacht. In einem erhaltenen Brief bittet er seine England-Missionare, sie sollten noch in Gallien, schon vor der Landung in England, erkunden, ob nicht manche Elemente des gallischen Ritus besser zu den Engländern passen als das römische Erbe. In der Geschichte der Kirche hat es kaum eine schwerere Zeit gegeben als jene Jahre, in denen Gregor gelebt hat. Doch was uns als lebendige Erinnerung daran bleibt, ist eine Überfülle himmlisch leichter, paradiesisch schöner Melodien. Die schönste Musik nächst dem Schweigen ist der gregorianische Choral. Warum heißt er so? Darüber streiten die Gelehrten. Sicher ist der Choral älter, zugleich aber auch jünger als Gregor. Jahrhunderte schon vor diesem Papst war dies der Kultgesang der römischen Kirche mit einer Fülle von Melodien. Doch weil es noch keine Notenschrift gab, war es schwierig, die heiligen Gesänge unverfälscht weiterzugeben. Mit dem Niedergang Roms wurde das noch schwieriger. Obwohl ursprünglich das Volk mitsang und die schönsten Stücke dem Solisten vorbehalten waren, wurde der päpstliche Chor immer wichtiger, als der Ort, wo die Kenner und Könner der musikalischen Tradition unter sich waren. Persönlich hat Gregor die Chöre im Lateran und im Vatikan gefördert. In seinen letzten Jahren, als er bettlägerig war, hat er darauf bestanden, dass beide Chöre in seinem Krankenzimmer übten. Lange danach wurde noch der Stock gezeigt, mit dem der Papst auf die Sänger eindrosch, wenn auch nur ein einziger falscher Ton erklang. Wahr ist andererseits, dass der gregorianische Choral seine endgültige Form erst nach Gregor finden wird, in den blühenden Benediktinerabteien des Frankenreichs, in Metz und in St. Gallen. Dort auch ist die Legende entstanden, Gregor habe nicht selber komponiert, vielmehr habe sich die Taube des Heiligen Geistes auf seine Schulter gesetzt und ihm die wundersamen Melodien ins Ohr gesungen. Das war Ecceiam Noctis, seht, wie die Schatten dunkler Nacht verblassen. Ein gregorianisches Lob des frühen Morgenlichts an sommerlichen Tagen. Von manchen dem Heiligen Geist zugeschrieben, von anderen Papst Gregor dem Großen.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans-Konrad Zander an Gregor den Großen, der am 3. September 590 zum Papst gewählt wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.